Ja, auch ich möchte uns einen schönen guten Morgen wünschen. Guten Morgen. Und ich grüße auch alle, die am Telefon zuhören. Das ist jetzt auch meine Frau, die Heidi, die hört auch von zu Hause mit. Und normalerweise sitzt sie hier im Saal mir so gegenüber und macht dann immer ein Handzeichen, wenn ich zu schnell rede. Und jetzt ist sie heute leider nicht da, jetzt muss jemand von euch das vielleicht übernehmen, wenn ich zu schnell werden sollte. Ich bemühe mich aber. Und dann habe ich noch ganz kurz mit dem Thomas beim Telefonleitungsverbindungsaufbau gesprochen. Sie sind gut angekommen, soll ich ausrichten. Und Sie sind auch 29 Teilnehmer. Also irgendwie scheint die Zahl 29 dafür belegt zu sein. 29, so viel waren Sie schon lange nicht mehr. Und auch das Feuerzelt steht. Also Sie haben dort Platz, das Feuerzelt wieder aufzubauen. Das war ja im Gebirge eher schlecht möglich, aber da ist es wieder möglich. Und ein Zeltlager ohne Feuerzelt ist eigentlich kein Zeltlager. Also es ist so ein Herzstück, so ein Kernstück. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja auch eine schöne Überleitung zum Thema. Der Heilige Geist ist auch so ein Kernstück, so ein Herzstück. Ohne Heiligen Geist geht's nicht. Aufgaben des Heiligen Geistes. Ja, wir hatten Anfang Juni, hatte ich den Dienst mit den Aufgaben und habe da begonnen. Und ich möchte seinen Dienst, es ist sein Dienst an uns, jetzt heute fortsetzen. Und dabei wirkt er das Reden und das Hören. Und das ist natürlich immer unser Gebetsanliegen, dass auch das, was gesprochen wird, durch den Heiligen Geist übersetzt wird, zurechtgebracht wird, auf jeden Einzelnen so zugeschnitten wird, wie es nötig ist, das weiß er, damit geistliches Wachstum geschehen darf. Und es geschieht auf eine wundersame, verborgene Weise, inwendig, ohne viel Spektakel. Das kriegen wir nicht mit. Das kriegen wir auch, wenn wir hier nebeneinander sitzen, teilweise von dem oder von dem, der neben uns sitzt, auch nicht mit. Der Heilige Geist arbeitet im Verborgenen, aber immer dem Willen des Vaters und des Sohnes entsprechend. Und das möge er auch heute schenken und seinen Segen dazu geben. Denn er weiß als himmlischer Vater, was wir für eine geistliche Nahrung heute, jetzt in diesem Moment brauchen. Und da dürfen wir ihm vertrauen, dass er das auch ausführen wird und wirken wird. Und vielleicht hat der Heilige Geist gerade am Sonntagvormittag besonders viel zu tun, wenn Versammlungen und wenn Wortdienste stattfinden und der Herr so durch sein Evangelium die Menschenherzen erfüllt und verändert. Ich habe das letzte Mal auch schon erwähnt, in der Vorbereitung zu diesem Thema habe ich mich an einem Wortdienst von dem Adolf Heller orientiert und ich möchte eben auch der Vollständigkeit halber mit den Aufgaben vom letzten Mal beginnen. Das soll auch eine kurze hier und da Wiederholung sein für die, die letztes Mal nicht zugehört oder nicht dabei waren. Und ich möchte aber auch einige neue Gedanken mit hineinnehmen und dann weitere Aufgaben betrachten. Und da hatte ich das letzte Mal als ersten Punkt, der Heilige Geist offenbart Gott. Ja, ohne Heiligen Geist kann es keine Offenbarung, kann es keine Erkenntnis geben des einzig wahren Gottes, des Allerhöchsten und des Vaters Jesu Christi. Auch wenn es viele Erkenntnisse geben mag, wenn der Heilige Geist nicht dabei ist, dann ist die Quelle immer irgendjemand anders oder etwas anderes. Ohne Heiligen Geist ist es nur religiöses, menschliches Streben nach eigener Erlösung unter dem Einfluss geistlicher Fürsten und Gewalten oder unter dem Einfluss von Menschen. Die Schrift nennt diese Fürsten und Gewalten allerdings manchmal auch Gott und in der Mehrzahl Götter. Der Apostel Paulus erwähnt es in 1. Korinther 8 in den Versen 5 und 6. Denn wenn es auch sogenannte Götter gibt, sei es im Himmel oder auf der Erde, wie es ja wirklich viele Götter und viele Herren gibt, also da bleibt überhaupt kein Zweifel dran, so haben wir, für uns gilt es, doch nur einen Gott, nämlich den Vater, von welchem alle Dinge sind, und wir für ihn und einen Herrn Jesus Christus, durch welchen alle Dinge sind und wir durch ihn. Durch den Heiligen Geist offenbart sich dieser für uns als der eine Gott. Er offenbart sich als Urheber, aus dem alles ist, als Schöpfer des Himmels und der Erde. Er offenbart sich als Erhalter, als Richter, als Zurechtbringer in seinem Sohn Jesus Christus, aber zuletzt offenbart er sich als ein liebender Vater. Ein liebender Vater, der alles dafür verwendet, um wiederum alles, und damit ist nichts ausgenommen, das ganze All in seine Wesensgleichheit hinein und umzugestalten. Dazu bedient er sich allen Geschehens, aller Entwicklungen und aller Geschöpfe. Und er bedient sich auch aller Gerichte. Sie sind Werkzeuge in seiner Hand, zu seinem Ziel. Da stecken ganz tiefe Geheimnisse drin, das zu ergründen. O Tiefe des Reichtums, wie er im Römerbrief ausspricht. Der zweite Punkt war, dass der Heilige Geist den Vater und den Sohn verherrlicht. Jesus Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das lesen wir im Kolosserbrief. Er und der Vater sind eins. Und Jesus bezeugt in Johannes 12, Vers 45, wer mich anschaut, schaut den an, der mich gesandt hat. Das ist wiederum auch der Vater. Verherrlicht der Heilige Geist Jesus, dann verherrlicht er auch den Vater und umgekehrt. Eine Bibelstelle dazu in Johannes 16, die Verse 14 und 15. Jesus spricht hier, er wird mich verherrlichen, damit meint er den Heiligen Geist, denn von dem Meinen wird er empfangen oder nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sagte ich, dass er von dem Meinen empfängt oder nimmt und euch verkündigen wird. Der dritte Punkt war, der Heilige Geist untersteht einzig und allein Gott und Jesus Christus. Und daher ist der Heilige Geist von uns Menschen nicht berechenbar oder erfassbar. Und er kann von uns auch nicht zu eigenen Zwecken missbraucht werden. Er lässt sich nicht, wie man so schön sagt, vor den eigenen Karren spannen und schon gar nicht für unsere Wünsche und Belange dienstbar machen. Wie ein Sklave, den man hierhin schickt oder für Aufgaben beauftragt. In der Apostelgeschichte 19 lesen wir von einer Begebenheit, bei der sich umherziehende jüdische Beschwörer des Namens Jesu bedienten, indem sie den Namen über böse Geister besessener Menschen ausriefen. Sie wollten damit die bösen Geister austreiben. Und genau das hat ja der Apostel Paulus mit seinen Mitarbeitern in Ephesus getan, nämlich in der Vollmacht des Heiligen Geistes Menschen zu heilen, also Kranke zu heilen und böse Geister auszutreiben. Und die haben sich gedacht, was der kann, das können wir auch. Und sie dachten aber in diesem eigenen Denken an ihren eigenen Gewinn, an ihre Anerkennung bei den Menschen, sind eigennützige Gedanken gewesen. Und dass das schief gehen musste, das dürfte uns klar sein. Statt auszufahren, antwortete der böse Geist, und das ist auch interessant, was er hier bezeugt, nämlich, dass er Jesus kennt. Der böse Geist kennt Jesus. Die Beschwörer, die jüdischen Beschwörer, die haben Jesus nicht gekannt. Und der böse Geist weiß auch von Paulus. Und dann wird berichtet, dass es 7 Söhne gab, eines Hohepriesters, den 7 Söhnen jedoch, den entgegnete der böse Geist mit einer Frage. Aber ihr, wer seid ihr? Also er hat sie nicht erkannt. Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los, auf diese 7 Söhne, und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus dem Haus entflohen. Interessant ist hier auch, dass von 7 Söhnen eines Hohenpriesters die Rede ist. die wollten diesen bösen Geist austreiben. Und eigentlich müsste man doch denken, der hohe Priester und seine Söhne hätten dazu Vollmacht. Aber das zeigt doch, wie das Priestertum auch schon damals in okkulte Handlungen verstrickt war und im Götzendienst letztendlich einen falschen Dienst verrichtet hat. Der böse Geist enttarnt sie, er entlarvt sie. Er kennt sie nicht, während er Jesus und Paulus eben schon kennt. Und in unserer Zeit oder in der Zeit, wo man meint, man könne den Namen Jesu missbrauchen oder für eigene Zwecke eben sich zu eigen machen, um bösen Geistern aktiv entgegenzutreten, ohne dass man eine Beauftragung hat, ohne dass man in der Vollmacht des Heiligen Geistes unterwegs ist. Und man meint vielleicht, man ist im Auftrag des Heiligen Geistes unterwegs. Wenn das stattfindet, dann begibt man sich in eine große Gefahr und kommt dabei zu Schaden. Wie wir gelesen haben bei den 7 Söhnen, da war es dann nicht nur ein geistig-seelischer Schaden, sondern auch ein ganz spürbar körperlicher Schaden. Und mancherorts werden einfach einzelne Bibelverse aus dem heilsgeschichtlichen Kontext gerissen. Und da gibt es zum Beispiel eine Stelle in Lukas 10, Vers 19, da sagt Jesus: Siehe, ich habe euch Vollmacht verliehen, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch beschädigen. Und dann nimmt man so einen Vers und begibt sich aktiv in einen geistlichen Kampf gegen diese Mächte der Finsternis. Und dabei geht man dramatisch in die Irre. Warum? Weil man nicht die unterschiedlichen Heilsabschnitte kennt, weil man die Verheißungen, die anderen gelten, in Anspruch nimmt, auf sich bezieht und sie weder zeitlich noch personell richtig einordnet. Und da möchte ich an dieser Stelle auf die Verkündigung vom letzten Mal hinweisen. Der Martin Knauf war ja hier, er hat von der geistlichen Waffenrüstung nach Epheser 6 gesprochen und hat uns die vor Augen gestellt. Und das ist es, was wir ergreifen dürfen. Diese ganze Waffenrüstung dürfen und sollen wir ergreifen und anziehen. Aber nicht, um damit aktiv in einen Kampf zu ziehen, sondern um gegen die Listen des Teufels bestehen zu können. So wie es im Epheser 6 heißt. Der Glaubenskampf ist ein Verteidigungskampf und kein Angriffskampf. Das war der dritte Punkt. Der vierte Punkt ist, dass der Heilige Geist tröstet. Paraklet im Griechischen, verschiedene Übersetzungen, was Paraklet bedeuten könnte: einer, der einem beisteht, ein Helfer, der zur Hilfe herbeigerufene, ein Fürsprecher, Berater, Anwalt, Tröster. Und auch hier geht der Trost von Gott aus, der ein Vater der Erbarmungen und ein Gott allen Trostes ist. In Hebräer 6 habe ich wunderbare Verse gefunden, die ich hier zu lesen möchte. Die Verse 17 bis 19 aus Hebräer 6. Gott, da er den Erben der Verheißung, das Unabänderliche seines Ratschlusses, besonders deutlich zeigen wollte, verbürgt sich mit einem Eidschwur bei sich selber, auf dass wir durch zwei unveränderliche Dinge, bei denen Gott unmöglich gelogen haben kann, diese zwei unveränderlichen Dinge, das ist seine Verheißung und sein Eidschwur, auf dass wir einen starken Trost hätten, die wir Zuflucht genommen haben zum Ergreifen der vor uns liegenden Erwartung, welche wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht. Wir wissen, dass der Vorhang zerrissen ist. Das Innerste, das Allerheiligste, ist nun frei zugänglich für die, die in Jesus Christus sind. Gott hat seine Verheißungen beschworen, damit wir in Zeiten der Anfechtung, Not und Einengung nicht ins Zweifeln kommen. Das ist es ja, was uns immer wieder dann aufwühlen möchte. Zweifel, Ungewissheit, auch in Bezug auf die Heilsgewissheit. Die mag an manchen Tagen fest sein. Es gibt vielleicht Zeiten, da kommt es sogar ins Wanken. Und dann heißt es, haben wir einen starken Trost als Anker für unsere aufgescheuchten und unruhigen Seelen. Gott selbst kann oder hat keinen Schwur nötig, denn ein Schwur wird immer geschworen bei einem Höheren. Es gibt keinen Höheren wie Gott. Also kann nur bei sich selber schwören, aber er hat es für sich, hat es nicht nötig und trotzdem macht das. Weil er kennt uns als schwache Gefäße. Trotzdem hat er sich selbst oder bei sich selbst einen Eid geschworen. Und er will damit uns auch seine absolute Zuverlässigkeit mit diesem Schwur bekräftigen. Er macht es nochmal, nicht wegen sich, weil er es nötig hätte, sondern um unseretwillen nochmals zu bekräftigen und zu bestätigen. Also der Heilige Geist tröstet. Der fünfte Punkt, der Heilige Geist überführt. Und hier möchte ich auf die beiden Punkte Gerechtigkeit und Gericht dann noch ein bisschen näher eingehen, die Sünde nur kurz als Wiederholung vom letzten Mal streifen. Also der Heilige Geist überführt, so wie wir es ja auch am Anfang gelesen haben, von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. In dem anfangs gelesenen Eingangsworten haben wir auch die Erklärung, die Jesus hier gibt. Was es heißt, von Sünde überführt zu werden. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Und hier wird eigentlich die Sünde schlichtweg genannt. Der Unglaube, das Misstrauen Gott gegenüber ist die Sünde. Gott nicht zu glauben, der sogar bereit ist, bei sich einen Eid zu schwören, wie wir gehört haben. Oder Jesus nicht zu glauben, der alles gegeben hat, was es zu geben gibt, ist das vom ewigen Leben Trennende. Der Unglaube trennt, die Sünde trennt. Das heißt nicht, dass der Mensch nichts glaubt. Es ist hier nicht von einem Nichtglauben die Rede, sondern von einem Unglauben Gott gegenüber. Im Grunde glaubt jeder Mensch, sogar der Atheist glaubt. Er glaubt eben, dass er nichts glaubt oder dass es keinen Gott gibt. Jeder glaubt an irgendetwas oder an irgendjemanden. Und die Frage ist nur, wem oder was glaube ich? Wem oder was wird geglaubt? Manche glauben auch an sich selber. Sie sind sich selbst ihr Gott und halten sich selbst als gar nicht so schlecht. Kann ja nicht sein, sonst kann ich ja nicht an mich glauben. Also muss ich schon gut sein, das Gute im Menschen suchen. Eigentlich bin ich ganz in Ordnung. Und wie mir mal eine ehemalige Arbeitskollegin geäußert hat, sie glaubt, dass sie in den Himmel kommt, weil sie eigentlich ein ganz anständiges Leben lebt. Nur anständig reicht eben nicht. Eigentlich ganz in Ordnung. Und dann leben sie eben verantwortungsbewusst ein Leben in einer falschen Hoffnung, in einer falschen Erwartung. Und sie denken, vielleicht, wenn es sogar einen Gott gibt, der müsste mit mir eigentlich ganz zufrieden sein. Oder der könnte eigentlich mit mir ganz zufrieden sein. Was ihnen aber fehlt in diesem eigenen falschen Glauben, ist das Überführtsein von Sünde. Also nicht der Glaube an die Sünde, aber dass es überhaupt Sünde in ihrem Leben gibt, dass sie Sünder sind. Und diese Sünde des Unglaubens muss der Heilige Geist einem Menschen aufzeigen und klar machen. Denn nach Römer 11, Vers 32 hat Gott alle zusammen in den Unglauben eingeschlossen. Sie können es ja gar nicht von sich sehen. Gott hat sie eingeschlossen im Ungehorsam in manchen Übersetzungen, aber auch Unglauben. Warum? Damit er sich aller erbarme. Und da sehen wir doch, dass das an Gott liegt, an seiner Gnade. Und das wunderbare Zeugnis der Schrift ist, dass er es auch machen wird. Er wird sich aller erbarmen. Der Glaube fängt durch das Wirken des Heiligen Geistes eben dann bereits da an, wo ein Mensch erkennen darf, durch das Überführtwerden des Heiligen Geistes, dass er ein Sünder ist. Wie der Zöllner, der sich an die Brust schlägt und betet, O sei mir, dem Sünder gnädig. Und erst durch das Erkennen der eigenen Sündhaftigkeit folgt daraus die Bankrotterklärung über das eigene Leben und der persönliche Zerbruch, auch ein weiteres Wirken des Heiligen Geistes. Daraus erwächst eine Erlösungsbedürftigkeit und eine Sehnsucht nach Rettung. Wenn ich nicht erkenne, dass ich Rettung brauche, suche ich keine Rettung. Das machen wir alle in ganz normalen irdischen Dingen auch nicht. Der Elektriker wird nicht einfach mal so gerufen, wenn alles in Ordnung ist. Und dann begegnet diesem Menschen Jesus als der Erlöser, der alle Sünden auch ein für alle Mal am Kreuz gesühnt hat. Und es ist gerade dieser Moment, dass eben gerade diese entdeckten, erkannten eigenen Sünden eben auch mit ans Kreuz getragen sind. Ein wunderbarer, ergreifender Moment. Und da geht einem das Herz über, dass sogar die Engel mit Freude loben und preisen, wenn ein Sünder eben durch die Buße und Umkehr zu Gott zurückfindet. Es ist sein Werk, es ist seine Gnade. Und wie ist das bei uns, die wir schon längere Zeit im Glauben leben, die wir ja diesen Schritt der Sündenerkenntnis oder der Übergabe des Lebens erlebt haben und dankbar auch dafür sind, wie ist es da? Und auch bei uns kann es sein, dass uns der Heilige Geist immer wieder von Sünde überführen muss, eben von diesem Unglauben, der sich auf ganz perfide Weise einschleichen möchte. Da gibt es Gedanken, Verhaltensweisen, Gewohnheiten, Dinge, die wir vielleicht schon länger tun und dann stumpft das Gewissen ab. Es gibt ganz verschiedene Dinge, auf die uns der Heilige Geist aufmerksam machen möchte. Weil es eben im Grunde Unglaube ist. Es ist eben keine Lappalie. Und es sind nicht die vielen Sünden, die wir dann unserem Herrn bekennen dürfen, sondern es ist der Unglaube, den ich hier besonders eben betonen möchte. Was ist alles Unglaube in unserem Leben? Die Frage muss ich mir auch immer wieder selber stellen. Und Unglaube ist eben die Sünde. Es kann auch sein, dass man die Sünde umdefiniert, diesen Unglauben sich vielleicht tarnt durch Argumente und durch Entschuldigungen oder Rechtfertigungen eben zurechtschustert. Ich glaube, da hat der Mensch in sich selbst unwahrscheinlich viele Methoden, um das, was er vielleicht tun will, zu rechtfertigen. Und da ist es doch wunderbar, wenn der Heilige Geist auch immer wieder seinen Finger auf diese Stellen legt und auch uns von Sünde überführt. Dann das Zweite von Gerechtigkeit. Der Heilige Geist überführt von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Wir sehen Jesus mit unseren irdischen Augen nicht. Es geht dabei um die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, nicht die vor Menschen gilt. Die Juden damals dachten, sie würden Gottes Gerechtigkeit aufrichten, wenn sie Jesus ausstoßen und seine Jünger vor Gericht ziehen. Aber in Wahrheit haben sie sich gewaltig geirrt. Denn er erweist Gott seine Gerechtigkeit, er erweist sie darin, dass er den geliebten Sohn erhöht hat. Das war nicht ihre Absicht. Er hat ihn zunächst ans Kreuz erhöht und dann hat er ihn zu seiner Rechten erhöht in die Himmelswelt. Und damit ist Jesus dem Machtbereich der Menschen entzogen. Von da an, ab der Himmelfahrt, war er eben nicht mehr sichtbar, wie damals vor knapp 2000 Jahren. Indem der Heilige Geist die Welt von dieser Gerechtigkeit Gottes überführt, wird er gleichzeitig zum Ankläger der Welt, weil sie Jesus eben nach ihrem falschen Gerechtigkeitsdenken nicht angenommen, sondern verurteilt hat. Und auch die Sünde in der Welt wird hier angeklagt vom Heiligen Geist. Und gleichzeitig bietet er aber dieser verlorenen und verdorbenen Welt oder des Kosmos, ist ja jetzt ein bisschen, ja, Kosmos ist vom Begriff her besser, auch die Himmelswelten sind damit hineingenommen. Er bietet ihnen gleichzeitig die neue Gerechtigkeit in Jesus Christus an. Und die ist nicht mehr eine eigene Gerechtigkeit frommer Menschen, sondern eine Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Aufgrund des Glaubens, wie der Apostel Paulus das in Philipper 3,9 schreibt. Ich möchte hierzu 1. Korinther 1,30 noch dranhängen, wo auch das bezeugt wird. Aus Gott aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Und es ist mal interessant, die Bibel auf diese feststehenden Tatsachen hin mal zu durchforschen. Was alles geschehen ist, nicht könnte oder wird oder von Bedingungen abhängt, sondern was als eine feste Größe, als ein festes Fundament steht, was alles geschehen ist. Die Welt wird von dieser Gerechtigkeit Gottes in Christus durch den Heiligen Geist überführt werden und alle Bemühungen der Geschöpfe, Gerechtigkeit schaffen zu wollen, finden ein Ende. Und ich glaube, das merken wir selber, wo Menschen versuchen, Gerechtigkeit zu schaffen, das heißt in der Arbeit und durch die Tausenden von Gesetzen, gelingt es nicht. Es gelingt einfach nicht. Das Gesetz kann keine Gerechtigkeit schaffen, weil es durch das Fleisch kraftlos ist. Der dritte Unterpunkt von diesem fünften Punkt, der Heilige Geist überführt von Gericht. Von Gericht aber, weil der Fürst oder Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Ist auch so eine Aussage. Der Fürst ist gerichtet. Ist uns das eigentlich bewusst? Also wenn Satan noch agiert, dann ist es ein Teil des Gerichts, wo er eigentlich nur noch von Gott, nur noch in Anführungsstrichen von Gott, einen gewissen Spielraum hat. Aber er ist gerichtet, der Fürst dieses Kosmos. Und es bezeugt die Bibel ganz klar. Und sie lässt auch an diesem Vers keinen Zweifel, dass Satan, der Verderber, der Widersacher, der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der Gott dieses Kosmos ist. Das sind nicht irgendwelche Engelsmächte oder undefinierte Kräfte und Fürsten und Gewalten, sondern es ist eben dieser eine Widersacher, der Fürst dieses Kosmos. Ich blende wieder zurück zu Israel. Damals haben sie Gericht über Jesus gehalten und meinten dabei auch Gottes Gericht gegen diesen, eben aus ihrer Sicht beurteilten Gotteslästerer durchzuführen. Doch wiederum das Gegenteil war der Fall. In Johannes 8,44 bezeichnet Jesus diese Juden sogar als Kinder dieses Gottes des Kosmos. Er schreibt in 8,44, oder er sagt in 8,44, Johannes 8,44, ihr seid von dem Vater, dem Teufel, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Sie, also die Juden, üben Gericht aus als Kinder dessen, der gerichtet ist. Der Gott dieses Kosmos ist gerichtet und seine Kinder, die Juden, üben Gericht an Jesus aus. Was für eine Verblendung. In Wahrheit aber geschieht über diesen Fürsten des Kosmos ein ganz anderes Gericht. Eben erst, das ist verborgen, Israel und die Welt ahnen überhaupt nichts davon. Was Jesus in Johannes 12,31 bereits angekündigt hatte, also wir hatten ja Johannes 16 gelesen und vier Kapitel vorher bereits kündigt er Folgendes an. Jetzt ergeht das Gericht über diesen Kosmos. Jetzt wird der Fürst dieses Kosmos hinausgeworfen werden. Und da finde ich das eine interessante Formulierung. Der Fürst dieses Kosmos, oder jetzt wird der Fürst dieses Kosmos hinausgeworfen werden. Und ich denke, diese Formulierung deutet eine Zeitspanne an. Ein Gericht, das wohl länger dauert, jetzt schon seit 2000 Jahren. Ein Gericht, das Christus ausführt, denn ihm ist das Gericht übergeben. Und er beginnt mit dem Gericht an den Fürsten dieses Kosmos, indem er der Schlange den Kopf zertreten hat. Eine Verheißung aus dem 1. Mose. Er hat der Schlange den Kopf zertreten und die Machtverhältnisse über Tod und Totenreich radikal verändert vor 2000 Jahren. Dann führt er das Gericht fort, indem er den Fürsten mit seinen Engeln aus dem Himmel hinauswerfen wird, und zwar auf die Erde. Das lesen wir in der Offenbarung. Und er wird ihn sogar 1000 Jahre binden. Ein weiterer Teil dieses Gerichtes. Und als Abschluss dieses Gerichtes an dem Fürsten des Kosmos werden Satan, der Tod und das Totenreich in den Feuersee gerichtet. Das Entscheidende dieses Gerichtes ist eben bereits geschehen. In diesem Sinne ist der Fürst des Kosmos gerichtet und alle, die als Kinder Gottes durch die Überführung des Heiligen Geistes diese Wahrheit erkennen dürfen, sind frei von seinen Anklagen, von seinem Verklagen vor dem Vater. Sie sind frei und sie sind versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wir sehen an Israel, wie sich vor allem die führenden Juden, Schriftgelehrten und Pharisäer in allen drei Stücken Sünde, Gerechtigkeit und Gericht komplett geirrt hatten. Sie definierten Sünde anders als Jesus und warfen ihm Gottes Lästerung vor. Sie handelten in ihrer eigenen Gerechtigkeit und verurteilten Jesus zum Tode. Sie übten ein ungerechtes Gericht an ihm, indem sie ihn töteten, der um seiner selbst willen niemals hätte sterben müssen. Und auch die Welt irrt sich in diesen drei Stücken: Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Die Menschen nennen Sünde nicht mehr Sünde, sondern machen sie gesellschaftsfähig. Vermeintliche Gerechtigkeit offenbart sich zunehmend als eigennütziges Machtstreben. Und ein weltliches, gerechtes Gericht in diesem Sinne kann es überhaupt nicht geben, weil die Fakten, und zwar alle Fakten, nicht auf dem Tisch liegen. Es fehlt das Verborgene der Finsternis. Nur ein Teil aus dem 1. Korintherbrief, das uns einfach verschlossen bleibt. Und ohne diese ganzen Fakten kann ein weltliches Gericht nie gerecht sein. Also Irrtum auf allen Ebenen. Und er legt sogar, der Hebräerbrief legt sogar den Engeln Irrtum zur Last. Und deshalb muss vom Heiligen Geist eine Überführung von diesen Irrtümern stattfinden. In diesem Prozess der Überführung offenbart der Geist die Wahrheit über diese Dinge. Und da wird auch nicht mehr groß diskutiert oder irgendwelche Argumente ausgetauscht werden, wenn diese Dinge durch den Heiligen Geist einmal komplett ins Licht gestellt werden. Die Sünde ist eben, und das ist die Wahrheit in Jesus Christus, ein für alle Mal abgewaschen, getilgt und ausradiert. Wir haben ja dann auch das Herrenmahl als Zeugnis dafür. Die Gerechtigkeit Gottes begegnet uns als Person in Jesus Christus. Und das einzige Gericht, das alle Kritiker verstummen lässt, auch Satan und den Tod, erfolgt in voller Rechtsgültigkeit am Kreuz auf Golgatha durch das Opfer des wahren Lammes Gottes. Und das ist sein Sohn Jesus Christus. Und dann habe ich mir noch drunter geschrieben, der Heilige Geist enttäuscht. Versteht ihr, wie ich das meine? Wir unterliegen oftmals einer Täuschung und der Heilige Geist muss uns diese Täuschung nehmen. Und dann sind wir enttäuscht, weil er nicht so handelt, wie wir uns das vorstellen. Aber das ist letztlich eine Täuschung, die er uns wegnimmt. In diesem Sinn ist dieses Enttäuschtwerden ein Segen, weil eben die eigene Täuschung damit ins Licht gestellt wird und das böse und finstere Werk nicht fortgeführt werden kann. Die nächsten beiden Punkte, das war der fünfte Punkt, die nächsten beiden Punkte, 6 und 7, möchte ich nur mit einem Bibelvers erwähnen. Da hatten wir sechstens, der Heilige Geist straft und erzieht, nach Hebräer 12, 11, scheint eben alle Züchtigung für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Hernach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Und siebtens hatten wir, der Heilige Geist lehrt und erwacht auch über die Lehre. Ich möchte dazu 2. Timotheus 1, 13 und 14 lesen. Halte fest das Bild gesunder Worte. Und ich denke, da dürfen wir die gesunde Lehre auch einsetzen. Das ist eine Aufforderung von dem Apostel Paulus an den Timotheus, die du von mir gehört hast in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Bewahre das schöne, anvertraute Gut durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Dann komme ich jetzt zum 8. Punkt, der Heilige Geist erforscht. Der Heilige Geist ist wohl der größte Forscher, den es gibt. Er erforscht nicht nur Höhen, sondern auch die Tiefen der Gottheit. Er erforscht auch die Leiden, die Nöte, die Einengungen. Wenn dieser Geist in uns wohnt, dann dürfen auch wir anfangen zu forschen. Zu forschen und auf den Grund, also forschen heißt jetzt, ich stelle mir da jemanden vor, wie in einer Höhle, der da hineintaucht, der auf den Grund hinabkommt. Es ergeht uns dann wie Asaf in Psalm 77. Und wer eine Bibel hat, der kann jetzt den Psalm 77 aufschlagen, weil hier viele, viele Fragen gestellt werden. Ich gehe die an den Versen einzeln durch, die der Asaf in dem Psalm 77 eben stellt. Und im Vers 7, da gibt er folgendes Zeugnis. Ich sann nach des Nachts, in meinem Herzen überlegte ich und es forschte mein Geist. Der Heilige Geist möchte uns zum Forschen im Worte Gottes antreiben, zum Gebet und zur Gemeinschaft mit den Geschwistern. Wir versäumen dann nicht mehr das Bibellesen und die Versammlungen. Und wir finden auch Zeit zum Gebet, denn es ist sein Wirken. Diese Stunden der besonderen Gottesgemeinschaft und Stille will uns der Feind nicht gönnen. Das kennen wir, da haben wir alle unsere eigenen Erfahrungen. Der Heilige Geist treibt unseren Geist zum Forschen an. Wenn unser Geist im Worte Gottes forscht, findet eine glückselige Veränderung statt. Durch die können wir andere trösten. Wir empfangen selbst Kraft und Freude. Und wir fangen an, für alles zu danken und treu zu sein und Zeit zu haben für unsere Geschwister. Die Prioritäten, denke ich, werden hier auch eben in einer geistlichen Art sortiert. Und dieser forschende Geist, jetzt durch den Asaf dargestellt, der stellt in Psalm 77 6 Fragen, auf die der Psalmist, also der Asaf, noch keine Antwort wusste. Aber wir dürfen sie wissen. Und ich möchte jetzt diese 6 Fragen kurz durchgehen und auch immer eine Antwort geben und eine Bibelstelle, wo wir diese Antwort finden, sind natürlich dann Antworten aus dem Neuen Testament. Da kriegen wir ja die Antworten im Hinblick auf viele Fragen aus dem Alten Testament. Er fragt in Vers 8a, wird der Herr auf ewig verwerfen? Die Antwort aus Römer 11, nein, auf keinen Fall. Zweite Frage, Vers 8b, erweist er künftig keine Gunst mehr? Nein, er schenkt neue und größere Gnade, auch wenn er zeitweise durch Gericht erzieht, bis er sich erbarmt. Dritte Frage, Vers 9a. Ist seine Gnade für immer zu Ende? Nein, seine Gnade und Güte hören niemals auf. Die vierte Frage in Vers 9b. Hat die Zusage oder Verheißung aufgehört? Das ist auch ganz besonders auf Israel eine interessante Frage gewesen damals. Hat Gott sein Volk verworfen? Nein, Gott hat sogar bei sich geschworen, um das zu bekräftigen, weil wir es nötig haben, hat er geschworen. Also seine Zusagen, Verheißungen hören niemals auf. Fünfte Frage, Vers 10a. Hat Gott vergessen, gnädig zu sein, als ob er ein alter Mann wäre, der vergesslich werden würde? Nein, Gott hält sein Wort und seine Zusagen. Er ist treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Hatten wir ja auch im Timotheusbrief eine wunderbare Stelle. Sechste Frage, Vers 10b. Hat er vielleicht im Zorn sein Erbarmen verschlossen? Das ist wieder unsere menschliche Vorstellung. Wenn uns mal die Hutschnur platzt und wir im Zorn agieren, dann vergessen wir viel zu schnell die Barmherzigkeit. Er aber, nein, er ist selbst noch im Gericht gnädig. Asaf fährt dann in Vers 11 fort. Das ist mein Schmerz. In einer anderen Übersetzung habe ich folgende Übersetzung gefunden. Das ist meine Krankheit. Das ist mein Kranksein. Und was war es bei dem Asaf? Weil er die Antworten auf diese Frage nicht kennt. Und wenn ein ungläubiger Mensch diese Fragen stellt, wenn er überhaupt einen Bezug zu irgendeinem Gott herstellt, der hat auch keine Antwort auf diese Fragen. Und der Asaf meint sogar, dass Gottes rechte, also seine ausführende Hand sich geändert hätte. Also er erlebt in dieser Zeit, dass alles drunter und drüber geht und weil er keine Antworten auf diese Fragen findet, denkt er, Gott hat sich verändert. Er hat sich in seinem Wesen verändert und ist jetzt eben ein zorniger, unbarmherziger, nicht mehr gnädiger Gott geworden. Das war sein Schmerz und seine Krankheit. Wenn bei uns diese Fragen keine Antwort finden, sind wir wie Asaf innerlich krank, geistlich krank. Wir bekommen aber Antwort durch unser Forschen. Die Bibel hält auf diese Fragen eine Antwort bereit und das nicht nur an einer Stelle, sondern an vielen Stellen. Sie bestätigt sich auch selbst durch 2, 3 und mehr Stellen. Der Heilige Geist leitet uns in die ganze Wahrheit. Was tut aber Asaf in dieser Lage? In Vers 11 und 12 tut er das einzig Richtige, was ihm damals möglich war. Ich will gedenken der Taten des Jahwe, denn deine Wunder von alters her will ich gedenken. Und ich will nachdenken über all dein Tun und über deine Taten will ich sinnen. Und dann hat er sich wahrscheinlich die segensreichen Zeiten angeschaut, wo er das Volk zum Beispiel aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist ja das Paradebeispiel, der Gott, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat und die Wunder, die er getan hat. Das hat Asaf getan. Und dann kommt er in Vers 14 zu dem Ergebnis, und das ist ein Glaubensbekenntnis von ihm, du bist der Gott, der Wunder tut. Du hast deine Stärke kund werden lassen unter den Völkern. Und ihr Lieben, so dürfen doch auch wir durch den Heiligen Geist geführt werden und in seinem Wirken und Handeln die Größe Gottes und seine Wunder erkennen. Und noch viel tiefer wie der Asaf damals, denn der Heilige Geist erforscht ja auch die Tiefen Gottes. Wir dürfen hineinschauen in ein Vaterherz, wie es dem Asaf damals noch nicht möglich war. Und andersherum findet auch ein Forschen oder darf auch ein Erforschen stattfinden. Und das äußert David zum Beispiel in der Bitte, die er im Psalm 139 in den Versen 23 und 24 äußert. Und ich denke, das darf auch zu unserem Gebetsanliegen werden. Ich lese den Psalm 139, diese beiden Verse, und dann gleich im Anschluss aus Römer 8 ebenfalls 2 Verse, 26 und 27. Aber zunächst Psalm 139. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Der Geist aber nimmt sich auch unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Der aber die Herzen erforscht, das ist Gott, unser Vater, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Ja, und so denke ich, es ist ein großer Segen. Je mehr unsere Verdorbenheit, die in unserem Fleische wohnt, durch das Forschen des Heiligen Geistes offenbar wird, desto größer erkennen wir die in Christus erhaltene Erlösung. Durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen, die haben wir, ist auch so eine feststehende Tatsache, nach dem Reichtum seiner Gnade. Ein Vers aus Epheser 1, der siebte Vers. Ich komme zum neunten Punkt. Der Heilige Geist erinnert uns. Und hiervon lesen wir in Johannes 14, den 26. zweiten Teil. Da heißt es, und jener wird euch alles, der Geist wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Schon in unserem Unterbewusstsein geht nichts verloren. Wir haben vielleicht schon vieles aus der Bibel gehört, gelesen und scheinbar vergessen, aber es ist nicht in unserem Bewusstsein und trotzdem vorhanden. Es ist in das Unterbewusstsein abgesunken und scheinbar wertlos für uns geworden. Aber es wird einmal aufgehen und Frucht bringen. Wir kennen den bekannten Vers aus Jesaja 55, 11. Das Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht, wird nicht leer zu ihm zurückkommen, sondern ausrichten, was ihm gefällt und durchführen, wozu er es gesandt hat. Und so gibt es eben nichts in unserem Leben und in dem, was wir erleben, was in uns Eingang findet, was nicht auch einmal seine Frucht bringt. Nur das Böse und das Hässliche und das Sündige, das wir dem Herrn bekannt haben und das unter der reinigenden Kraft seines Blutes gebracht worden ist, wird nicht wieder hervorkommen. Alles, was aus dem Fleisch getan wurde, wird vergehen. Und zuletzt auch vor dem Richterstuhl Christi verbrennen. Alles aber aus dem Geist Gewirkte wird bleiben, und weil Gottes Wort Geist gehaucht ist, wird auch dieses Wort bleiben. Und es heißt auch, es wird zurückkommen. Es wird nicht leer zurückkommen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Christus selbst ist das Wort und wird von Gott gesandt. Dieses nicht leer zurückkommen bedeutet, dass darin eine ganz große Hoffnung liegt. Dass jedes Wort, das als Samenkorn in ein Herz gefallen ist, auch seine Frucht zu seiner Zeit bringen wird. Bringen wird, nicht vielleicht bringen könnte. Eine wunderbare und kostbare Verheißung, die wir niemals vergessen sollten. Und daher ist es wichtig, sein Evangelium zu verkündigen. Denn es geht nichts verloren. Erst recht nicht im Erinnerungsvermögen und in der Macht des Heiligen Geistes, der alles aus den Tiefen hervorholen kann. Der Heilige Geist wird uns an alles erinnern und damit dürfen wir ganz fest rechnen. Ja, ich möchte hiermit schließen. Und es sind doch wunderbare Aufgaben, die wir hier vor Augen gestellt bekommen und die uns unser wunderbarer Vater durch den Heiligen Geist wirken möchte. Er arbeitet und er arbeitet an uns und nimmt diese Aufgaben auch wahr. Und wisst ihr, das Herrliche daran ist, dass der Heilige Geist nicht müde wird, so wie wir nach einer Arbeit, die uns schwerfällt. Er gibt auch niemals auf. Er wird immer an uns arbeiten und er wird immer und immer wieder an uns wirken. Auch wenn wir manchmal nicht mitziehen wollen, dann weiß er aber auch Mittel einzusetzen, um uns zurechtzubringen. Und es ist auch egal, wie viele Runden er mit uns drehen muss. Da ist seine Langmut unbegrenzt. Es ist eben der Vater und der Sohn, die durch den Heiligen Geist ihr Liebeswerk an uns, den Erstlingen, an Israel und an der ganzen Schöpfung im Herrlichkeitsziel vollenden werden. Und ich denke, da können wir unserem Vater nur von Herzen dankbar sein, denn er macht es wunderbar richtig. Ich möchte noch beten. Ja, lieber Vater, ich danke dir durch Jesus Christus, dass wir überhaupt zu dir, Vater, sagen dürfen. Eine Verbindung und eine Gemeinschaft, die du von dir aus zu uns eingehst, die wir gar nicht recht begreifen können. Und da rüstest du uns mit so kostbaren geistlichen Dingen aus, die wir dringend brauchen, in dem Umfeld, in dem wir uns begeben oder in dem wir sind, erzogen werden, in dem wir leben, in diesem bösen Äon, diesen geistlichen Fürsten und Gewalten gegenüber, rüstest du uns mit dem Heiligen Geist auf wunderbare Art und Weise aus. Dafür wollen wir dir danken, lieber Vater. Durch Jesus Christus ist es möglich geworden. Es ist kein Besitz, den wir ablegen und wieder nehmen, sondern der in uns bleibend geworden ist. Durch die Zeugung, durch das Neuwerden, durch das Umgestalten, durch das göttliche Leben, das als Schatz im irdenen Gefäß Eingang gefunden hat durch den Lichtglanz des Evangeliums. Ich danke dir, dass wir uns das auch immer wieder zusprechen dürfen und dass der Heilige Geist uns erinnert in den Zeiten, wo wir Gefahr laufen, solche göttlichen Wahrheiten zu vergessen. Dass er uns erinnert durch Geschwister, durch ein Bibelwort, durch Dinge aus dem Unterbewusstsein, durch Lieder, die wir vielleicht mal auswendig gelernt haben, Bibelverse. Das ist alles vorhanden und kann ja als Werkzeug gebraucht werden. Ihm gibt es keine Tür, die verschlossen ist. Und es darf uns trösten, darf uns ja kräftigen und darf uns auch ermuntern, mit einem Blick nach droben unseren Weg zu gehen, solange bis du kommst, Herr Jesus, und uns zu dir holst. Dafür wollen wir dich anbeten, dich preisen, loben und dir danken. Amen. Amen. Thank you.